stellt euch vor, jeder wüsste, dass du ein Gottes Kind bist. In der Arbeit, alle wissen das. Du gehst ins Geschäft einkaufen. Ich weiß nicht, wie das sein könnte, aber zum Beispiel, wir würden alle ein weißes Gewand tragen mit so einem Kreuz vorn drauf. Immer. In der Arbeit. Wir würden in der Arbeit uns dafür einsetzen, dass wir das dort auch tragen dürfen. Dann gehen wir zur Behörde und dann sagen wir wollen, dass bei unserem Namen vorn Christ steht. Christ Hedi Hutat. Du willst jetzt so angeredet werden, weil du bist jetzt Christ. Du gehst ins Geschäft einkaufen, die Leute drehen sich um nach dir. Die gehört auch dazu. In deiner Arbeit wissen es alle. Du kommst auf die Polizei, weil du was machen musst. Aha. Na, wenn wir schauen. Stellt euch das vor. Das war doch schon ziemlich extrem. Also, wir stehen alle zu unserem Glauben, ja. Aber so richtig immer mit müssen, ist schon, finde ich schon spannend. Und das ist eigentlich genau das, was nach Pfingsten passiert ist. Die erste Gemeinde, die Urgemeinde, von der wir heute lesen und hören, alle haben das gewusst. Alle haben darüber geredet. Egal wo die waren, egal wo die hergekommen sind. Das war die Sensation in der Stadt dort. Und wir schauen uns das heute ein bisschen an, was dort so war. Der Text heute schließt direkt an. Und die letzte Predigt, die war zu Pfingsten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, sonst könnt ihr es auch auf unserer Website nachhören, was eben zu Pfingsten passiert ist und wie das die Jünger, die sich versteckt haben und Angst gehabt haben, auf einmal ins Freie getreten sind und alle zusammengelaufen sind und gesagt haben, was ist da los? Dann hat es ja dieses Wunder der Sprachenrede gegeben. Auf jeden Fall hat dann der Petrus die erste Predigt gehalten und hat dann mit den Worten geendet: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ist eben eine Prophezeiung auf Jesus. Und sagt dann seinen Zuhörern, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also der hat seinen da so richtig aus der ganzen Geschichte Israels hat dort angeknüpft bei dem, was sie kennen und hat ihnen gezeigt, dass Jesus der Heiland ist. Und wir lesen heute weiter in Apostelgeschichte 2, nur 11 Verse von 37 bis 47, was dann passiert ist und wie das weitergegangen ist. Ja. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten, aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also ihr seht, das war wirklich Stadtgespräch, gell, was dort passiert ist. Schauen wir uns die ersten Verse an. Ich meine, das wenn ihr jemanden von Jesus erzählt, oder wenn ihr, so wie ihr jetzt eine Predigt haltet, das war natürlich das Schönste, gell? Dass nachher jemand kommt und sagt, was soll man tun? Das ist das euch schon einmal passiert. Ihr habt jemanden von Jesus erzählt und der sagt, ey, und was soll ich jetzt machen? Ist die Welt so abgestumpft? Ist unsere Botschaft so unverbindlich, lau? Ich weiß es nicht. Aber ich würde das sehr begrüßen, wenn einmal jemand nach einer Predigt zu mir kommt und sagt, was soll ich jetzt machen? Bitte sag mir. Ja. Und ich wünsche euch, dass ihr auch so die Leute erreichen könnt, mit dem, was ihr sagt, so wie ein gutes Beispiel, was der Kurt jetzt gebracht hat oder so, dass die Leute wirklich berührt werden und dass sie sagen, was soll man jetzt tun? Es drang ihnen durchs Herz, steht da, ja, dieses Wort. Und sie sagen, was sollen wir tun? Und er sagt zu ihnen, tut Buße. Und Buße tun, das, da haben wir jetzt so ein falsches katholisches Bild, so mit der Geißel und so. Man muss irgendwas abbüßen. Buße heißt vom Wort her umkehren. Nicht mehr in die falsche Richtung gehen, sondern umdrehen und in die richtige Richtung gehen. In die richtige Richtung schauen, in die richtige Richtung wollen. Ja? Der umdreht, der ist noch nicht weit gegangen. Aber es geht dann nicht mehr weg, sondern hin zu Gott. Das ist die Umkehr. Es ist eine neue Ausrichtung, es ist ein Herrschaftswechsel im Leben. Ja? Das ist mit drin in der Buße. In der Buße ist nicht Dreifahrt unser, sondern die Buße ist einen neuen Herrn im Leben haben, sich neu ausrichten. Und das hat sich aufs ganze Leben ausgewirkt und das hat man dort bei den Leuten gesehen in Jerusalem. Ja? Und dann sagt er noch, lasst euch taufen und lasst euch retten. Ja? Und da sieht man schon, die Taufe dort war nicht ein Beitrittsritual, das man an Kindern gemacht hat, sondern das war der Ausdruck, der öffentliche Ausdruck der Entscheidung, zu Jesus zu kehren. Wir sehen das, dass dort Menschen, nachdem sie gläubig geworden sind, sich haben taufen lassen. Und das scheint da am gleichen Tag gewesen zu sein, weil er dann sagt, die aber sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3010, also die haben dort 3000 Leute getauft. Offensichtlich. Ja, man kann den Text nicht anders deuten. Wie sie das dann organisiert haben, ja, also sicher eine Herausforderung. Also, eine Umkehr, nicht irgendwelche Bußaufgaben, sondern ein neuer Herr im Leben. Jesus als neuer Herr. Das ganze Leben verändert sich und das äußere Zeichen davon ist diese Taufe. Und das ist etwas, aber was Gott macht. Ja? Lasst euch retten von diesem Geschlecht, sagt er dann zum Schluss. Ja? Es ist der Retter, der das tut. Es ist nicht der Mensch selber, der sich aus der Grube emporrankt, der jetzt da Superkräfte hat, weil er frisch getauft ist, sondern es ist der Retter, der ihn aus der Grube hebt. Lasst euch retten. Das sieht man da. Deswegen lese ich euch heute nicht aus der Neues Leben, weil dort steht es aktiv. Ja? Aber die Grammatik ist da ganz genau, lasst euch retten und nicht rettet euch oder bemüht euch oder strengt euch an. Es ist tatsächlich ein Geschenk. Genau. Und jetzt kommen wir aus meiner Sicht zum Kernvers vom heutigen Text, gleich ziemlich am Anfang, der Vers 42. Und sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind jetzt, sage ich mal, die vier Kennzeichen der Urgemeinde, die da in einem Text aufgezählt werden. Und die wollen wir uns heute alle vier einzeln anschauen, damit wir das gut verstehen. Das Erste, was dort steht, das Verb ist, sie verharrten in der Lehre, in den Gebeten und in der Gemeinschaft und so. Das heißt, das war nicht etwas, was sie so ab und zu getan haben, sondern sie haben an dem festgehalten. Das war der Mittelpunkt von ihrem Leben, diese vier Sachen. Sie verharrten in dem. Ja, das ist ein ganz ein hartnäckiges Wort. Das ist nicht so, sie sind dort vorbeispaziert oder sie halten das für gut und richtig und das steht in ihren Grundsätzen, sondern sie verharrten in dem. Ihr Leben ist geprägt worden von diesen vier Sachen. Und das Erste, was dort steht, ist die Lehre der Apostel. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, was ist das, in welchem Gegensatz ist das jetzt gesetzt? Ist das die Lehre der Apostel gegenüber der Lehre Jesu? Nein, weil die haben wirklich das gelehrt, was Jesus ihnen gelehrt hat, die Apostel. Das war ihre Aufgabe, sie sind ja die Gesandten von Jesus. Ja? Sondern die Lehre war im Gegensatz zu allen anderen, zum Leben, zu den Taten und so weiter. Es heißt ja, Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch und kein Lehrbuch. Ja? Was meine ich damit? Ist jetzt der Bericht in der Apostelgeschichte, der Text, den wir jetzt gehabt haben, ist der ein Bericht, wie Pfingsten war, oder ist es eine Lehre, wie Pfingsten sein soll? Wisst ihr, was ich meine? Es ist dort beschrieben, wie es war. Das ist alles wahr und richtig, aber deswegen ist es nicht automatisch ein Gebot und eine Lehre für uns. Das heißt, bei allem, was wir in der Apostelgeschichte lesen, müssen wir schauen, passt das zur Lehre der Apostel dazu? Wenn wir jetzt dann lesen in Kapitel 5 von der Ananias und Sapphira, wie sie Geld unterschlagen haben, dann ist das wahr. Das war wirklich so. Aber das heißt nicht, dass wir das auch machen sollen. Ja? Du siehst dort, wie Menschen gehandelt haben. Es werden auch die ganzen Fehler von den Gemeinden beschrieben, was sie falsch gemacht haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir so wie die an der Lehre der Apostel festhalten, dass wir bei der Apostelgeschichte unterscheiden, was ist Lehre. Ja? Das Abendmahl zum Beispiel, wenn beschrieben wird, wie sie das Abendmahl feiern, wissen wir, dass es von Jesus so eingesetzt worden ist und dass er gelehrt hat, dass wir das halten sollen und tun sollen zu seinem Gedächtnis. Das heißt, das gilt auch für uns. Finden wir diese Kennzeichen dieser Urgemeinde eben auch als allgemeine Lehre für uns oder ist es nur ein geschichtlicher Bericht? So war es. So war es damals bei denen und hat für uns jetzt nicht die direkte Bedeutung. Und für den ersten Punkt, sie verharrten in der Lehre der Apostel, da braucht man nicht lang nachdenken, das ist wirklich sehr oft auch in den Lehrbriefen betont worden. Zum Beispiel, ich habe euch nur eine Stelle hier zitiert, 2. Timotheus 2, Vers 2, wo der Paulus, der zu dem Zeitpunkt übrigens noch gar nicht gläubig war, gell? Der kommt erst später, wo der Paulus den Timotheus einen Auftrag gibt und sagt zu ihm, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also die Lehre von den Aposteln, wie war das mit Jesus, wie funktioniert die Erlösung, wie sollen wir leben, das war ganz ein wichtiger Bestandteil in der Urgemeinde, aber wir sehen auch in den Lehrbriefen, dass das betont war. Der Paulus sagt das dem Timotheus, lehre du und mach auch so, dass die anderen auch lehren können. Das heißt, die Lehre, und das wollen ja wir auch tun da. Ja? Es geht ja auch nicht darum, was der Kurt lehrt oder was der Helmut lehrt, sondern es geht darum, ist das das, was Jesus uns lehrt, was die Apostel uns aufgetragen haben, dass wir lehren sollen. Und deswegen wollen wir uns auch in dem Allen immer auf das Wort Gottes beziehen. Das Zweite, worin sie bleiben sollen, neben der Lehre der Apostel, ist die Gemeinschaft. Ja? Und das haben sie sehr intensiv betrieben. Wir lesen ja da, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Also die haben nicht nur sich nur einmal am Sonntag getroffen. Die haben eigentlich miteinander gelebt. In den Häusern, also dort, wo sie gewohnt haben, im Tempel gemeinsam, also öffentlich sichtbar, weil da sind alle anderen auch hingegangen, die haben wirklich, man hat den Eindruck, die haben mit ihrem alten Leben aufgehört und nur mehr miteinander die Zeit verbracht. Sie haben als Kinder Gottes gelebt, als Familie. Und da ist die Frage, ist das jetzt nur bei denen so oder ist das tatsächlich auch eine Lehre der Apostel, dass Christen Gemeinschaft haben sollen miteinander? Was denkt ihr? Steht das irgendwo, dass es reicht, wenn man sich am Sonntag trifft oder steht das, wo das nicht reicht? Wie eine Familie. Ja, Familie ist auch nicht immer beieinander. Da geht auch der Vater dorthin arbeiten und die Kinder gehen in die Schule oder so. Aber ja, wir finden ganz viele Einandergebote. Ja? Du kannst nicht allein ein Christ sein. Weil du kannst 80% der Gebote, die Jesus uns gegeben hat und die der Paulus dann aufgeschrieben hat in den Lehrbriefen, die kannst du nicht erfüllen, wenn du alleine bist. Ja? Ich habe euch nur 3 Textstellen hergeschrieben. Die erste ist recht bekannt, Johannes 13, 34. Wer weiß, was dort steht? Das neue Gebot. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Ja, wie geht das ohne Gemeinschaft? Ja, einander haben Sitz. Also man muss miteinander zu tun haben, damit man dieses Gebot erfüllen kann. Ja? Kolosser 3, Vers 13, wer kennt das? Auch ein sehr, ich habe ihn auch fest unterstrichen da, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Okay? Kann man auch nicht allein machen, oder? Also manchmal habe ich das Gefühl, die Individualität, die heute so in ist, die hängt davon ab, dass man eigentlich die anderen nicht aushaltet. Wenn man allein ist, dann braucht man keinen aushalten. Höchstens sich selber. Wenn du da noch ein Problem hast, dann ist es natürlich schwieriger. Und die Erwartungen sind so hoch. Also bei meinen Söhnen denke ich mir, was, wenn ich mit denen rede, was die sich von einer Lebenspartnerin erwarten, die Freude gibt es noch nicht. Also ertragt einander und vergebt einander. Sonst wird es, glaube ich, nicht gehen. Und die dritte Stelle ist ein bisschen weniger bekannt. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das heißt, wir sollen uns gegenseitig ermahnen, im Sinne von zum Guten und Richtigen anspornen und erbauen. Das heißt, da ist auch Lob dabei, da ist Feedback dabei gemeint und Hilfe und Ermutigung und Trost und alles. Und das geht auch alles nicht allein. Das heißt, es ist klar, dass wir als Christen Gemeinschaft brauchen. Das ist nicht nur bei der Urgemeinde so gewesen, sondern das finden wir auch in der Lehre der Apostel, dass das auch für uns gilt. Welche Form das jetzt hat? Ich finde, wir wollen ja nicht auf andere Kirchen schauen oder so, wir schauen auf uns. Ich finde, wir können da im Gottesdienst wirklich eine gute Gemeinschaft haben. Wir können gemeinsam über etwas nachdenken und über das reden. Wir können zusammen singen, wir hören in den Gebeten voneinander und auch danach haben wir Gespräche, wo wir eben dieses Ermahnen, Ermutigen und das einander vergeben alles tun können. Aber Gemeinschaft kann auch viel mehr sein. Ja? Wie wichtig war es doch, wenn man eine Klanggruppe hätte, wo man das, was man nicht vor alle ausbraten will, wirklich in einem seelsorgerlichen Bereich auch sagen kann, wo Leute wirklich für die beten und auch fragen, wie geht es da denn? Ist das besser weitergegangen? Kann ich dir helfen? Denen du wirklich am Herzen liegst. Ja? Ich habe euch alle gern, aber ich kenne euch alle nicht gleich gut. Und ein paar von denen, die da sitzen, sind echt meine Freunde und ein paar sind mir sympathisch und ein paar andere weiß ich gar nicht, was sie bewegt. Ja? In diesem großen Kreis kann man nicht einander so begleiten und Gemeinschaft sein, wie das eigentlich hilfreich wäre. Ja? Es ist auch super, wenn man zusammen was arbeitet. Viele, wir haben das jetzt gesehen, haben das erlebt, gestern und vorgestern, da wächst auch Gemeinschaft. Wenn man zusammen was schafft, ein gemeinsames Ziel hat, auch dreckig wird, dann zusammen isst, erleichtert ist, dass man es geschafft hat. Also ich kann mich erinnern, wie wir die Hütten da ausgebaut haben, das hat uns wirklich zusammengeschweißt. Ich habe erst dort die wirklichen Freunde, die ich in der Gemeinde habe, eigentlich dort angefangen zu gewinnen. Gell? Wenn man zusammen sowas macht, auch mit der ganzen Auseinandersetzungen. Das heißt, die Gemeinschaft entsteht nicht in erster Linie durch Veranstaltungen und Programm. Die sind im besten Fall eine Gelegenheit dafür, dass dann eine Freundschaft entsteht. Das Dritte, was da genannt ist, als Kennzeichen von der Urgemeinde in diesem Vers 42, ist das Brechen des Brotes. Gemeint ist damit, das Abendmahl zu feiern. Und auch das ist etwas, was wir heute tun, weil es ist auch die Lehre der Apostel. Jesus selber hat das gesagt, ich habe euch das aufgeschrieben, in Lukas 22, Vers 19, hat er den Jüngern das angeschaffen, sie sollen das tun und jedes Mal, wenn sie das tun, sollen sie an ihn denken. Tut dies zu meinem Gedächtnis, wiederholt dann auch der Paulus in 1. Korinther 11. Es ist doch nicht festgelegt jetzt an wie und wo und wie oft, aber wir lesen da in Vers 46 in den Häusern. Das heißt, das war nicht ein spezielles Ritual im Tempel, da haben die das vielleicht gar nicht dürfen oder wollen, sondern das haben sie in den Privathäusern gemacht, wo sie sich getroffen haben. Und es war nicht ganz eine normale Mahlzeit, so dass jede Mahlzeit einfach ein Gedächtnis an Jesus war, weil, wie der Paulus dann die Korinther anschreibt und sagt, ihr unterscheidet ja das Mahl des Herrn gar nicht von einem normalen Essen, weil das sind die einen sind schon vollgefressen und betrunken und die anderen kommen später und sind noch hungrig oder so. Für euch ist das ja nichts Besonderes. Das heißt, es soll schon was Besonderes sein und auch für uns ist das so, dass wir uns die Zeit nehmen wollen für das Abendmahl, auch an Jesus denken wollen und deswegen wir das alle zwei Wochen machen. Aber es spricht gar nichts dagegen, dass wenn du zum Beispiel mit einem Freund, der gläubig ist, auf einer Bergtour bist und ihr nachher auf dem Gipfel oben sitzt, dass ihr dann ein Stückchen Brot miteinander brecht und an Jesus denkt und ihn ehrt. Es ist auch Abendmahl. Es ist auch zu Jesus sein Gedächtnis. Es ist auch etwas, was ihm Freude macht. Um ihn, was steht da in 1. Korinther? Der Zweck von dem Ganzen, 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, das ist ein Rückblick auf das, was Jesus getan hat und ein Ausdruck der Hoffnung, dass er wiederkommt. Und das vierte Kennzeichen, das sind, sie verharrten nicht nur in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes, sie verharrten auch in den Gebeten. Ja? Da wird jetzt auch nicht beschrieben, was das für Gebete sind, aber wir haben aus den Lehraussagen von Paulus und auch von Jesus, können wir einiges darüber sagen, wie Gebet ausschaut und ausschauen soll. Ich habe euch da zwei, drei Stellen hergeschrieben. Wenn du noch einmal klickst, dann kommt das vierte Kennzeichen. Genau, sie verharrten in den Gebeten. In 1. Thessalonicher 5 liest ich da zwei, drei Verse. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja? Freut euch, betet und sagt Dank. Da gehört das Gebet ganz zentral dazu. Das ist der Wille Gottes für uns. Wir lesen auch in Matthäus 18, Jesus selber sagt das dort. Das ist, finde ich das jetzt geschwind. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, das Gebet hat eine riesige Verheißung. Es ist nicht nur so, dass Jesus in unserer Mitte ist, wenn wir zusammenkommen, um zu beten, um auf ihn zu schauen, sondern er hat auch versprochen, dass wenn wir einig sind im Gebet, dass er dieses Gebet erfüllen wird. Jesus sagt auch vorher in der Bergpredigt, in Matthäus 6, sagt er auch, man soll sich nicht hinstellen und bewundern lassen beim Beten. Ja, er hat dort die Pharisäer im Auge gehabt. Ja. Sondern hat gesagt, geh, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen es meinten, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Das heißt, einerseits soll das Gebet etwas ganz Persönliches sein, wo du mit Gott zusammen bist, wo du nicht die in die Auslage stößt und die damit bewundern lässt. Aber wir sehen natürlich, haben wir gerade vorher gelesen, Matthäus 18, wo zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen und etwas erbitten. Das heißt, das gemeinsame Gebet ist genauso wichtig. Jesus hat beides da seinen Jüngern angeschafft. Und das mit dem stillen Kämmerlein, das ist nur der Gegensatz zu denen, die prahlen und sich öffentlich beim Beten zuschauen lassen, wie er eben die Pharisäer im Tempel kritisiert. Das heißt, Gebet kann viele Formen haben. Es kann allein sein, es kann in der Gemeinschaft sein, es hat eine riesige Verheißung. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn die Gemeinschaft die Verbindung untereinander ist, die Horizontale unter Menschen, dann ist das Gebet die Verbindung zwischen Menschen und Gott. Ja? Du sprichst zu Gott, Gott spricht zu dir, du hörst auf ihn, er hört auf dich. Es ist ja nicht nur so, dass du Gott irgendwas erzählen könntest, was er noch nicht weiß. Also der Zweck von Gebet ist nicht, Gott zu informieren. Er ist allwissend, hallo. Der Zweck vom Gebet ist, dass wir uns zu ihm wenden und dass wir dann ganz eine andere Haltung haben, weil wir wissen, dass er allmächtig ist, uns zuhört und wir auch zugeben für uns, dass wir Gott brauchen. Es wird unser Herz beim Gebet verändert und zwar so, dass Gott uns das dann schenken kann. Weil wenn ich zuerst sage, Herr, bitte schenk mir das, ich will dir dann danken und er schenkt mir das und ich danke ihm dann auch dafür, dann hat das Gebet bewirkt, dass ich dankbar bin und ihm die Ehre gebe. Wenn ich nicht um das bete und das Gott mir einfach gibt, dann sage ich, ha, Glück gehabt. Wisst ihr, wie man? Das Gebet ändert mein Herz. Vielleicht im Idealfall in die Richtung, dass Gott mich dann beschenken kann, ohne dass es mir schadet und mich Großkopf hat und eingebildet oder undankbar macht. Ja? Und natürlich ist das Gebet nichts, was man auswendig leiert, das haben wir da gesehen in Matthäus 6, Vers 17. Ja. Sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Also das Gebet ist immer eine persönliche Botschaft. Das Vaterunser ist ein Vorbild, wie wir beten sollen. Ich glaube nicht, dass Jesus, wie er das gesagt hat, dann jetzt glücklich darüber ist, dass so und so viele Leute ganz, ganz viele Vaterunser hintereinander so schnell wie möglich sagen, ohne dass sie sich noch Gedanken machen dabei. Und das für besonders fromm halten, weil sie eben viele sind oder schnell sind. Ich glaube, das ist ein Vorbild für uns gewesen, wie wir beten sollen und worum es in unserem Gebet gehen soll. Genau. Das sind also diese vier Kennzeichen, die da im Vers 42 genannt werden. Schauen wir jetzt einmal weiter, der Text ist ja noch nicht ganz aus und da kommt auch noch was Interessantes und Spannendes. Wir sehen da im Vers 43, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das fragt man sich jetzt im ersten Moment, warum es da Furcht gibt. Ja? Vielleicht tun wir uns leichter mit Ehrfurcht. Ja? Ehrfurcht vor Gott, weil sie sind ja zu ihm hingegangen. Also wenn sie Angst gehabt hätten, wären sie ja weggelaufen vor Gott. Ja? Aber man kann auch zu Gott hinkommen und dadurch, dass man sieht, wie er ist und was er getan hat, dann Ehrfurcht und Respekt kriegen. Ja? Nicht eine Furcht zum Davonlaufen, das war da nicht gemeint. Und es geschahen Wunder und Zeichen durch die Apostel. Ist das jetzt ein Bericht, so wie es war, oder ist das jetzt ein Gebot oder eine Lehre, dass es so sein soll? Das ist ein Bericht. Es war so und es war eine besondere Situation. Ja? Wir sehen zum Beispiel jetzt da, dass diese Sprachen Rede überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Ja? Es ist die Rede von Wunder und Zeichen und die Leute haben den Heiligen Geist empfangen, aber das wird immer als etwas ganz Besonderes erwähnt an die paar Gelegenheiten, wo es das gegeben hat. Es ist auch nicht eine Lehre, sondern ein Bericht. Es war so, aber es ist nicht ein Gebot. Das war ein besonderes Zeichen in einer einmaligen Situation und nicht ein allgemeines Gebot. Und jetzt kommen wir zu den nächsten zwei Verse, die eigentlich auch ganz was Spannendes ausdrücken. 44 und 45. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Also das hat, glaube ich, sicher Aufsehen erregt. Das würde bei uns auch Aufsehen erregen, oder? Also da stehen wir, glaube ich, in der Zeitung, wenn wir das machen. Ja. Jetzt, warum auch immer. Aber auch in Jerusalem des ersten Jahrhunderts war das ungewöhnlich. Und das ist die Frage, dass sie diese Gütergemeinschaft, ist das jetzt das fünfte Kennzeichen der Urgemeinde? Es wird da erwähnt und das fällt auch wirklich auf. Ist das Kommunismus? Wird da manchmal gesagt, ich habe das schon gehört, ja, das waren die ersten Kommunisten, die Urgemeinde. Das kann man ganz leicht beantworten mit Nein. Und deswegen habe ich es gleich fett dazu geschrieben. Warum? Die kommunistischen Philosophen, der Marx und der Engels und so weiter, die haben die Probleme ganz klar erkannt, die durch die Kluft zwischen Reich und Arm entstehen. Ja? Dass an die Fabrik kehrt und der die Produktionsmittel hat und dass die anderen für Lohn dort arbeiten müssen. Und nicht die Freiheit haben, auch nicht die Früchte von dem wirklich genießen, nur so viel, wie sie halt kriegen. Gell? Die haben das richtig identifiziert, das Problem. Und auch Jesus zum Beispiel sagt, spricht immer wieder die Reichen an, sie sollen den Arbeitern gerechten Lohn geben und so weiter. Also auch für Jesus war das klar, dass das nicht ideal ist, dass die einen reich sind und die anderen arm sind, dass das Spannungen bringt und dass beide eine Verantwortung dort haben, mit dem richtig umzugehen. Aber die Lösung, die die kommunistische Philosophie dafür gefunden hat, die funktioniert nicht. Und der große Unterschied, den wir da sehen zu dieser Urgemeinde, ist erstens, sie waren ganz völlig Gott untergeordnet. Und der Kommunismus schafft Gott ab. Der ist nicht nur ohne Gott, er ist ausgesprochen gegen Gott. Er behauptet, dass eben Religion nur Opium fürs Volk ist. Das heißt, es ist nur etwas, um die Armen zu trösten, damit sie nicht aufstehen und die Macht an sich reißen. Ja. Und das war vielleicht über die Geschichte, über weite Strecken auch so, dass die organisierte Religion auch von den Mächtigen missbraucht worden ist, um die Armen irgendwie zufrieden zu halten. Ja. Aber wir sehen das in der Urgemeinde da überhaupt nicht. Die Urgemeinde ist ganz Gott untergeordnet und preist ihn. Und der Kommunismus verleugnet Gott. Und schon deswegen kann er nicht funktionieren, ist er nicht ein Konzept unter Gottes Segen. Aber das Zweite, was wir auch sehen, ist, dass in der Urgemeinde ist das absolut freiwillig passiert. Das wird auch später, Ende Kapitel 4, wenn wir noch eine Predigt haben, und auch dann in Kapitel 5, wo Ananias und Sapphira diesen Acker verkaufen und nachher das Geld eben den Aposteln zur Verfügung stellen, aber nicht das Ganze, sondern nur ein Teil, das sagt nachher der Petrus ausdrücklich zu seinen, ihr hättet das überhaupt nicht verkaufen brauchen und ihr hättet auch ruhig können einen Teil geben und sagen, das geben wir. Ihre Sünde war nicht, dass sie was zurückbehalten haben, sondern dass sie so getan haben, als wäre das alles, dass sie besser dastehen wollten, als sie sind. Und es wird betont mehrfach, dass das freiwillig war und freiwillig passiert ist. Und wir wissen, dass Kommunismus nicht freiwillig passiert. Ja? Die Leute, die dort in dem System leben, die sind in der Regel gezwungen, dort zu bleiben. Die haben auch nicht ausreisen dürfen. Und auch dort, wo es heute noch Kommunismus gibt, gibt es diese Freiheit auch nicht, weil scheinbar das dann von ihnen doch nicht so attraktiv ist, wie sich das der Marx und der Engels gedacht haben. Und das Dritte, was man auch sagen kann bei der Urgemeinde, ist, dass dort die Menschen wirklich verändert sind worden. In ihren Herzen, in ihren Denken. Und an dem, am unerlösten, am egoistischen Menschen, spätestens an dem scheitert der Kommunismus natürlich. Ja. Wenn alle Menschen gut wären, dann wird es ja vielleicht sogar gehen. Und die Gemeinde hat eben diese Chance, weil wir als Gottes Kinder wirklich ein neues Herz haben. Aber solange das nicht der Fall ist und du das nur vorschreibst, haut das absolut nicht hin. Ihr wisst, wie das in der Praxis war. George Orwell hat das in dem Buch Animal Farm sehr gut beschrieben, da wo die Tiere dann den Bauern abschaffen und verjagen, dann sind alle Tiere gleich, aber manche sind gleicher als gleich, das waren dann die Schweine, die waren dann die Bonzen und haben dann unter diesem Deckmantel des wir sind alle gleich und wir haben alles gemeinsam, haben dann sich zu den neuen Herrschern aufgeschwungen, früher wie vorher, schlimmer wie vorher, die waren dann die richtigen Bonzen und die Ausbeutung hat erst so richtig angefangen. Und auch das ist historisch passiert im Kommunismus natürlich. Dort hat es genauso die Eliten gegeben. Und das, was alle kehrt, auf das schaut dann auch keiner, wenn der Mensch weiterhin egoistisch ist. Das ist dann wertlos. Also bei uns in der Firma, da hat jede Abteilung hat es Diensträder gegeben. Und das Gelände ist ja relativ groß geworden. Und dann ist das natürlich praktisch, wenn du nicht überall hin zu Fuß gehen musst. Und dann hat die Planung hat ein paar Radeln gehabt, die Feuerwehr hat Radeln gehabt, die haben sie rot angestrichen. Und also die Ersthelfer haben Räder gehabt und so weiter. Und irgendwann sind die Kosten so ausgeufert von dem, weil jeder hat irgendwie das Radl richten lassen, irgendwo eingekauft und so. Dann hat die Firma gesagt, aus, das ist alles auf Firmenkosten, alle Radeln kehren in alle. Ja, und so schnell als gar nicht schauen können, waren die alle hin und sind irgendwo gelegen. Und so. Weil wenn die alle Radeln in alle kehren, dann kehren sie keinen und keiner schaut drauf. Also es hat, wenn der Mensch egoistisch ist, dann funktioniert das nicht. Aber die Gemeinde hat die Möglichkeit, so zu funktionieren, weil die Herzen neu sind. Also, die Theorie war Marx, die Praxis war Murks. Und das meine ich jetzt gar nicht so lustig, weil die kommunistischen Systeme haben Millionen von Tote hervorgebracht. Stalin seine Säuberungen, Mao seine Kulturrevolution. Das sind deutlich mehr als in beide Weltkriege ums Leben gekommen. Sie sind auf dem Altar dieses Kultes geopfert worden, weil er gottlos ist. Das heißt jetzt nicht, dass der Kapitalismus göttlich ist und dass wir ein Recht auf Besitz haben und dass das Gott wohlgefällig ist, wenn man viel Geld hat. Wir wissen, was Jesus zu Geld sagt. Ja? Aber deswegen möchte ich ganz klar machen, dass diese Gütergemeinschaft, die da passiert ist, nicht Kommunismus ist. Aber das war so und das war die Art, wie sie da gelebt haben. Mein Vater hat mich einmal voll provoziert als Jugendlicher. Gell? Weil ich habe mich so damit geplagt, dass Jesus ein König ist. Ich habe gesagt, es ist ja König, das Monarchie, das ist ja von vorgestern. Ja? Die Demokratie ist ja das Richtige, wo die Leute mitbestimmen können und so. Da habe ich gesagt, ja, sicher können wir mitbestimmen, wenn wir mit Jesus herrschen, aber er ist der König. Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht, das geht mir irgendwie nicht ein. Ich war von der Schule, war ich da ein bisschen geprägt. Gell? Und dann hat er ganz was Provokatives gesagt zu mir, hat er gesagt, wenn die Menschen gut sind, wenn die Menschen erlöst sind und jeder kein Egoist mehr ist, sondern das Gute des anderen im Sinn hat, inklusive denen, die oben weiter sind, die was zum Entscheiden haben, dann ist es wurscht. Ob wir eine Demokratie haben, ob wir eine Monarchie haben, ob wir eine Diktatur haben, ob wir Kommunismus haben. Wenn die Menschen gut sind und wenn der Herrscher genauso der erste Diener ist, wenn Jesus unser König ist und er allwissend ist und allmächtig ist und uns lieb hat, dann werden wir kein Problem damit haben, dass er König ist. Dann werden wir froh sein. Und deswegen ist es eigentlich, scheitert bei uns jede Regierungsform am schlechten Menschen, am egoistischen Menschen, natürlich auch am egoistischen schlechten Menschen, der dann oben steht und entscheiden muss. Ich bin kein von denen neidig. Und wenn wir alle erlöste Gotteskinder wären und auch wirklich so leben würden, dann war es auch komplett egal, was das für eine Regierungsform war. Dann würde auch Kommunismus funktionieren. Mit erlösten Menschen. Das wollte ich sagen dazu. Und ich glaube, er hat recht. Damals habe ich fest gestritten mit ihm, aber genau. So, und jetzt die Frage an euch. Diese Gütergemeinschaft, die wir da sehen, ist das eine Lehre der Apostel oder ist das ein geschichtlicher Bericht? Es war so, ja. Aber ist das etwas, was dort so war und deswegen als Bericht beschrieben ist oder ist das eine Lehre, die auch wir umsetzen sollen? Teils, teils. Naja, schauen wir mal, wir haben jetzt kein Gebot von Jesus oder von Paulus, dass wir eine Gütergemeinschaft haben sollen. Ja? Wir haben die Aufforderung, verantwortungsvoll mit unserem Besitz umzugehen, die Armen zu unterstützen, erst recht die Brüder in der Gemeinde. Das heißt, wir sollen viel miteinander teilen. Und das passiert ja da auch. Ja? Wir haben vielfältig schon erlebt in unserer Gemeinde, dass wenn jemand wirklich etwas braucht, dass andere ihm helfen. Ob das jetzt Geld ist, ob das das ist, was wir da gemeinsam aufgebaut haben. Es gibt viele Leute, die heute noch einen Dauerauftrag laufen haben, damit wir da den Kredit zahlen können. Ja? Aber wir sehen dort zum Beispiel, wenn der Paulus die Korinther anspricht, erinnert euch, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gemacht, dort gibt es große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Und er kritisiert das und sagt, ihr dürft nicht so miteinander umgehen. Und ihr sollt einander nicht verachten. Aber er sagt nirgends, die Reichen sollen ihre Sachen verkaufen und alles verteilen, nachher wird das passen bei euch. Weil er weiß, dass ohne ohne Herzensänderung das nicht die Lösung war vom Problem. Ja? Er schafft es ihnen nicht an, die Gütergemeinschaft in Korinth, obwohl sie jede Menge Probleme haben mit dieser sozialen Spannung und mit den Klüften. Er beschreibt das beim Abendmahl. Die einen sind reich und völlern dort und trinken Wein und die anderen, die was die Sklaven sind, haben gar nichts zum Essen, kommen erst später und sagt, das ist kein Abendmahl, was ihr da habt. Aber er schlägt als Lösung ihnen nicht die Gütergemeinschaft vor. Ja? Also wir sehen es in der Lehre der Apostel nicht. Wir sehen auch, dass die Gemeinde in Jerusalem dann später komplett verarmt ist. Also das war eine besondere Situation, wo sie sich ausschließlich darauf konzentriert haben, von Jesus zu reden. Man kriegt den Eindruck, dass die mit ihrer Arbeit aufgehört haben, wenn sie sich täglich treffen. Man kriegt den Eindruck, dass sie, dass sie einfach den Besitz verkauft haben und gesagt haben, wir sind jetzt Gottes Kinder, Jesus kommt demnächst wieder und von Jesus reden begeistert. Ja. Das ist so passiert. Der Lukas, der diese Apostelgeschichte beschreibt, schreibt das klar hin, es war so, aber es wird nirgends gesagt, dass das das Idealbild ist, das wir machen sollen. Und später muss dann für die Gemeinde in Jerusalem auch gesammelt werden, ob das damit zusammenhängt, dass sie eben in einer gewissen Anfangsphase so gelebt haben, wissen wir nicht. Aber in allen Briefen an die anderen Gemeinden wird das nirgends als Lehre gebracht, dass sie so leben sollen. Was ist die Auswirkung jetzt rundherum, die letzten zwei Verse? Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also es hat nicht nur Ehrfurcht bewirkt, sondern auch sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Alle haben gut über sie geredet. Im Kapitel 5, wo nachher das mit Ananias und Sapphira passiert, heißt es dann auch, große Furcht kam über alle, die es hörten. Keiner hat sich getraut, sich dort dazuzustellen, der nicht wirklich dazugekehrt hat. Ja? Wir wollen uns diese erste Gemeinde dort wirklich zum Vorbild nehmen. Sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das ist das, was wir auch durch die Lehre der Apostel abgedeckt sehen, was auch für uns heute gilt. Welche Form man das annimmt, wie weit man mit dem gehen, das ist ein Wachstumsprozess und dort kommen wir hin. Aber es war doch toll, wenn das wirklich unser Leben so verändert wird, dass die Leute rundum sagen, boah. Und nicht nur, die sind verrückt, sondern sie hatten Gunst beim ganzen Volk, steht da. Und ganz zum Schluss möchte ich mit einem Satz enden, ein Ratschlag. Wenn du jetzt sagst, ja, aber das ist schön und gut, da die Gemeinde, aber das liegt mir nicht so am Herzen. Ich habe meine Arbeit und ich habe meine Hobbys, ich habe gar nicht so viel Zeit und die Leute, okay, der eine, der andere, aber insgesamt, ich liebe die Gemeinde nicht so, wie das da beschrieben ist. Ich liebe die Gemeinschaft nicht so, wie das da beschrieben ist. Ich sehe mich nicht so nach der Gemeinschaft, nach dem Brotbrechen und nach den Gebeten. Wenn ich das jetzt einfach so machen würde, das war ja unehrlich. Ich spüre das gar nicht so. Dann habe ich einen Ratschlag für dich. Ganz einen einfachen Ratschlag. Der ist auch von Jesus. In der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 21, das sagt dort, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und das stimmt. In dem Maß, wie ich da in die Gemeinde investiert habe, Zeit, die wir da gebaut haben, Liebe und Geduld aufgebracht habe für Aufgaben, für Gespräche, Nerven investiert habe, wo es zum Diskutieren war, wo man nicht der gleichen Meinung war, Geld eingesteckt habe, in dem Maß, wie du da investierst, in dem Maß wird es dir am Herzen liegen. Wenn du die Gemeinde mehr lieben willst, dann entscheide dich, mehr zu investieren. Zeit, Liebe, Nerven, Geld. Und du wirst sehen, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Du wirst die Gemeinde mehr lieben, wenn du mehr einbringst. Wenn das dein Wunsch ist, das ist eine Verheißung von Jesus. Ich glaube, der kennt unsere Herzen und ich habe das in meinem Leben erlebt. Und ich liebe die Gemeinde wahrscheinlich deswegen, weil ich so viel eingesteckt habe. Und das kann jeder von uns machen. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und jetzt haben wir noch Zeit, auch miteinander dieses Abendmahl zu feiern. Das Brot zu brechen. Wir haben gelesen in 1. Korinther 11, Vers 26, das blickt zurück auf das, was Jesus für uns getan hat und blickt voraus, wir verkünden ihn als den Herrn, der wiederkommt. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam jetzt machen können, das Brot brechen, so wie das die ersten Christen schon getan haben. Amen.